Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. Es ist die zweite Woche nach dem Fall von Kabul. Die Welt hatte noch mit der Verarbeitung des hastigen Rückzugs der USA und ihrer Verbündeten zu tun, hatte gerade erst begonnen zu begreifen, welch furchtbares Schicksal nun so vielen zurückgelassenen Menschen in Afghanistan bevorsteht, als am Donnerstagabend ein brutaler Anschlag den Flughafen in Kabul traf, der schon zuvor zum grauenhaften Symbol der Katastrophe geworden war. Vor dem Hintergrund dieser entsetzlichen Tat erscheint es schwer, über die mögliche Zukunft Afghanistans zu sprechen, über Chinas Pläne in und mit diesem von allen verlassenen Land und über die geopolitischen Machtspiele seiner Nachbarstaaten. Aber genau das habe ich mit meinem Kollegen Bernhard Zandt getan, den ich am Mittwoch spätabends in Hongkong erreichte. Afghanistan wird eine Zukunft haben. Und wie die aussehen könnte, darüber sprechen wir gleich. Für alle aktuellen Entwicklungen in Afghanistan empfehle ich Ihnen die Expertise meiner Kolleginnen und Kollegen auf spiegel.de.
Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr, das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Evo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de/worksbest.
Lieber Bernhard, wir haben uns ja länger nicht mehr länger unterhalten. Bitte beschreib mir doch kurz, wie du die Ereignisse der vergangenen beiden Wochen in und um Afghanistan erlebt hast. Wie hat das auf dich gewirkt?
Für mich wirkte das wie eine Art Déjà-vu. Ich habe ja den ersten Teil meiner journalistischen Laufbahn im Nahen Osten verbracht. Und vieles von dem, was jetzt zuletzt passiert ist, hat mich an den Irak erinnert, über den ich berichtet habe, über die Invasion im Irak und das, was dort daraus wurde, also aus den recht hochfliegenden Plänen, die Amerika im Irak hatte und dem Chaos und dem Desaster, das danach passiert ist. Die beiden Länder sind nicht zu vergleichen, die beiden Invasionen sind nicht zu vergleichen. Die Invasion Afghanistans nach 9/11 war was völlig anderes als die Invasion des Irak 2003. Aber doch bleibt am Ende eine riesige Enttäuschung und doch haben wahrscheinlich beide Invasionen über die Effekte, die sie in den betreffenden Ländern selber haben, wahrscheinlich auch Effekte, die weit darüber hinausgehen. Im Irak haben wir das erlebt und im Fall Afghanistans kann ich nicht anders aufgrund meiner Erfahrung dort, als mir sowas Ähnliches vorzustellen oder sowas Ähnliches zu befürchten.
Aber wenn du das so sagst, dann kannst du das vielleicht an Details festmachen? Warum kommst du darauf, dass das vergleichbar ist?
Naja, weil beide Länder wahnsinnig schwierig sind und eigentlich aufgrund ihrer konfessionellen, ethnischen und regionalpolitischen Zusammensetzung ihrer Nachbarn wahnsinnig schwer zu regieren sind. Also der Irak ist ja de facto eine Schöpfung der Kolonialmächte, Afghanistan in Wirklichkeit ja auch. Afghanistan ist ja praktisch ein, wenn man das so ausdrücken kann, eine Art Quetschprodukt, also in seiner heutigen staatlichen Form, das aus der Auseinandersetzung zwischen dem zaristischen Russland und dem britischen Empire hervorgegangen ist. Irak ist de facto eine Gründung der Imperialisten, der Briten und der Franzosen. Der grundsätzliche Umstand, dass die Nachbarstaaten dort hineinregieren, dass aus diesen Ländern heraus Bewegungen in die Nachbarstaaten erfolgen, mit anderen Worten, dass das ein wahnsinnig fragiles Gebilde ist, sowohl Irak als auch Afghanistan. Ich glaube, die Parallele ist relativ offensichtlich. Und wie die Amerikaner dazu gekommen sind, nun gerade in diese beiden Länder einzumarschieren, 2 Jahre hintereinander. Und wenn man jetzt zurückschaut, in beiden Ländern und in deren Umkreis so eine Instabilität hinterlassen zu haben, das ist, glaube ich, schon relativ offensichtlich.
Und jetzt bist du ja nicht mehr im Nahen, sondern im Fernen Osten tätig und das schon relativ lange. Wie erlebst du denn die chinesische Sicht auf die amerikanischen Interventionen, jetzt speziell Afghanistan, aber auch vielleicht insgesamt?
Der Rückzug jetzt der Amerikaner ist zunächst mal grundsätzlich aus rein chinesischer Perspektive, nicht aus meiner, aber aus der chinesischen Perspektive eine Erleichterung, aber nur insofern, als der große Rivale sozusagen aus der Nachbarschaft verschwindet. Das teilen übrigens zwei Nachbarn Afghanistans, diese Grundwahrnehmung, würde ich mal sagen, nämlich China und Iran. Aber wie soll ich sagen, die Freude über diesen Abmarsch ist eine sehr schale und eine nur sehr flache. Das gilt auch für China. Die ganze Häme, das sehe ich ein bisschen wie so ein Schaum über einer Flüssigkeit, die aber in Wirklichkeit sehr zähflüssig ist. Denn sowohl die Chinesen als auch, glaube ich, die meisten anderen Nachbarn sehen natürlich viel stärker die Probleme, die jetzt auf sie zukommen. Wenn man es zynisch ausdrückt, könnte man sagen, in Wahrheit haben die Amerikaner diese 20 Jahre, die sie da gewesen sind, ja eine Arbeit geleistet, die sie den Chinesen praktisch abgenommen haben. Sie haben ein Minimum an Stabilität in diesem Land hergestellt, oder eine Zeit lang wenigstens halten können, das sicher auch im Interesse Chinas war.
Inwiefern stellt Afghanistan denn für China ein Problem dar?
Chinas Hauptproblem mit Afghanistan ist ja ein Sicherheitsproblem. China fürchtet, dass die Instabilität, die Afghanistan im Grunde seit den 70er Jahren, also seit der König gestürzt wurde, der ersten Revolution und so weiter, in seine Nachbarschaft ausgestrahlt hat, eben auch nach China ausstrahlt. Und zwar in die Autonomieregion Xinjiang, in der die muslimische Minderheit der Uiguren lebt, mit denen Peking ein sehr schlechtes Verhältnis hat, die Peking unterdrückt. Hunderttausende muslimische Uiguren sitzen in Umerziehungsarbeitslagern. Und in China selbst, also in dieser Provinz Xinjiang, in dieser Autonomieregion, versucht Peking, jede Art von Islamismus im Keim zu ersticken. Die Taliban nennen das nun ein neues Emirat. Also kann man sich ziemlich gut ausrechnen, was die Sorge der Chinesen ist, nämlich dass Afghanistan als Rückzugsort, als Platz für Trainingslager, wie auch immer geartet, für militante Bewegungen aus Xinjiang dienen könnte. China behauptet das seit langem. Ich glaube auch, dass China diese Gefahr übertreibt in seiner Darstellung. Aber es stimmt, es gab uigurische Militante, die zum Teil in Afghanistan sich aufhielten, zum Teil sogar nach der Eroberung oder nach der ersten Invasion 2001 in Guantanamo, welche landeten, von den Amerikanern festgenommen wurden, zum Teil im syrischen Bürgerkrieg, welche waren. Das also ist das Hauptinteresse, so wie hämisch auch immer die chinesische Propaganda und das chinesische sehr, sehr chauvinistisch gewordene Internet, all das kommentiert, was da in Afghanistan passiert ist. Für die chinesische Führung ist Afghanistan zunächst einmal ein Problem, und zwar ein Sicherheitsproblem.
Für die afghanischen Taliban ist es ein Schritt in Richtung internationaler Anerkennung. Der chinesische Außenminister Wang Yi empfing in Tianjin eine Abordnung der radikal-islamischen Gruppierung. Er gehe davon aus, dass die Taliban auf dem Weg zu Frieden, Aussöhnung und Wiederaufbau in Afghanistan eine wichtige Rolle spielen werden, so Wang Yi.
Ich finde es aber total spannend, dass die Chinesen ein Problem mit islamistischen Tendenzen haben und jetzt aber den Taliban schon, wie war die Formulierung, ein freundschaftliches Verhältnis anbieten oder ähnliches. Mhm. Wie geht das zusammen? Also wahrscheinlich geht es genau so zusammen, aber erklär es mir bitte genauer.
Es gibt ein Bild, wo der chinesische Außenminister Wang Yi vor ein paar Wochen mit dem Mullah Baradar in der Stadt Tianjin nebeneinander stehen. Wenn man sich vorstellt, was das für zwei Welten sind, die da aufeinandertreffen. In Xinjiang, in dieser chinesischen Westprovinz, verbietet das chinesische Regime Männern Bärte zu tragen. Da werden Menschen ins Arbeitslager gesteckt, weil sie Bärte tragen. Die Taliban bestrafen, schlagen oder sperren womöglich ein Männer, die keine Bärte wachsen lassen. Also der Widerspruch zwischen diesen beiden Weltanschauungen könnte wirklich kaum größer sein. Vielleicht findet sich irgendwo ein noch größerer, aber ich kann mir auf Anhieb kaum einen vorstellen. Trotzdem gehen die Chinesen auf diese Taliban zu. Und das hat, ich würde auch nachher sagen, zumindest zwei Gründe. Der eine ist eben, dass sie dieses Sicherheitsproblem dort sehen. Und das zweite ist einfach ein Prinzip chinesischer Außenpolitik, das uns im Westen irgendwie auf Anhieb zumindest sehr merkwürdig erscheint. Nämlich, dass es den Chinesen im Grunde ziemlich wurscht ist, wer welches Land regiert oder wie ein Land sich regiert, mit dem China irgendetwas vorhat. Das ist zumindest bis jetzt der Fall. Ob, weiß ich nicht, Österreich eine Demokratie ist oder eine Monarchie oder Venezuela einen Maduro oder einen König hat oder einen Bolivar oder irgendwas, das ist den Chinesen ziemlich wurscht. Und dass dieses Prinzip, sie unterhalten Beziehungen mit allen möglichen Staaten, was sehr erstaunlich ist, wenn man sich das mal so diplomatisch vorstellt.
Auch Verfeindeten, ne?
Absolut. Im Nahen Osten beispielsweise. Sie sind sehr gut Freund mit dem liberalen, demokratischen Israel, aber sie haben beste Beziehungen mit Israels Todfeind Iran. Der chinesische Außenminister war gerade kürzlich dort. Die haben Milliardenprogramm miteinander unterschrieben, Iran und China. Und gleichzeitig hat China beste Beziehungen mit Saudi-Arabien in einem der größten Hochhäuser in Peking. Ich erinnere mich, das war vor ein paar Jahren, stand ich mal in einem Kaffeehaus in diesem Riesenkomplex unten und vor mir stand ein Mann in der Distascha und ich merkte, das ist ein Saudi. Stellte sich heraus, der ist also von Saudi-Aramco. Saudi-Aramco mietet in diesem gigantischen Turm mitten in Peking die Top 4 Etagen. Also China hat sozusagen kein Problem mit Regimen unterschiedlicher Art. Was einfach damit zusammenhängt, dass China eine extrem interessengesteuerte Außenpolitik betreibt.
Im Gegensatz, kurz angehakt, du hast es gerade so gegenübergestellt, weil Saudi-Arabien ein sunnitisch geprägter islamischer Staat ist und Iran ein schiitisch, richtig?
Exakt. Und der sunnitisch-schiitische Konflikt hat sich in den letzten Jahren zum zentralen Konflikt des Nahen Ostens entwickelt, was aber die Chinesen in keinster Weise berührt hat. Die Chinesen sind auch sicher froh, dass beispielsweise Israel jetzt mit den Golfstaaten irgendwie gut zusammenkommt. Und deswegen können sie sozusagen auch mit den Taliban reden, weil sie, wie gesagt, eine sehr interessengesteuerte Außenpolitik treiben und sich von Werten oder sozusagen so theoretischen, normativen Kategorien überhaupt nicht durcheinander bringen lassen. Die wollen was von denen, die sie für die neuen Herrscher Afghanistans halten. Also gehen sie dahin und versuchen mit denen sozusagen einen Deal zu machen. Der Deal, ich glaube, das kann man in dieser Allgemeinheit vielleicht sagen, der wird ungefähr lauten aus chinesischer Perspektive. Wir reden mit euch. Wenn sich's ergibt, investieren wir vielleicht sogar eines Tages in Afghanistan etwas, bauen vielleicht Infrastruktur, was immer wir sehr gut können. Und ihr stellt sicher, dass aus eurem Land kein militanter Islamismus über unsere Grenzen schwappt.
In Vietnam, im Irak, auch in Afghanistan sind die Amerikaner ja mit einem gewissen Wertekanon angetreten und haben auch Verbündete innerhalb dieses Wertekanons gesucht. Und nicht zuletzt empfinde ich das in Afghanistan so, dass sie halt nicht geschafft haben, große Teile der Bevölkerung von ihrem Wertekanon zu überzeugen. Und das unterscheidet sie aber stark von den Chinesen, habe ich daraus gehört. Und deswegen ist vielleicht die chinesische Vorgehensweise die erfolgreichere im Moment?
Ja, das wäre eine Wertung, bei der ich mich schwer tue. Aber ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich in China einmal einen pensionierten General interviewt. Es ging um Amerika und China und so weiter. Und der sagte zu mir, wenn Amerika ein Restaurant wäre, dann gäbe es ein Menü, da stehen drei Gerichte drauf und die muss jeder essen. Wir Chinesen, wir machen ein Buffet. Ihr könnt kommen, ihr könnt euch hier was nehmen, ihr könnt euch da was nehmen, was euch schmeckt, ob ihr Schweinefleisch esst oder ob es koscher sein muss oder so. Das ist sozusagen eure Sache. Das ist natürlich eine extrem chinesische und die Propagandasicht, auch die China da formuliert hat. Wie gesagt, der Mann war, glaube ich, Oberstleutnant in der Volksbefreiungsarmee, was sozusagen dieses Code erklärt. Aber in einem Punkt hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Amerika ist in seine jüngsten Interventionen und Feldzüge tatsächlich mit einem unglaublich moralischen hohen Ton hineingezogen. In Afghanistan war sozusagen eher das Motiv, die Qaida auszutrocknen. Aber im Irak, woran ich mich sehr gut erinnere, und das galt ja dann sozusagen post festum auch wieder für Afghanistan, war die Idee die Freedom Agenda. So nannte George W. Bush das.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people.
Demokratie ist das Geschenk Amerikas an die Welt. Und es ist zweimal unter unglaublichen Opfern und sehr dramatisch in sich zusammengebrochen. Und überzeugt haben sie die beiden Länder und ihre Völker nicht, sondern im Irak nun besonders haben sie eine unglaubliche Kette von Ereignissen ausgelöst, die man sich nie vorstellen hätte können. Es hätte wahrscheinlich den syrischen Bürgerkrieg mit den nochmal weit über 100.000 Opfern nicht gegeben, jedenfalls nicht in dieser Form, ohne die Irak-Invasion.
Weil sie die Region damit destabilisiert haben?
Ja, ich glaube, das wäre keine Übertreibung, das zu sagen. Das haben ja auch amerikanische Präsidenten selbst gesagt. Aber man darf nicht vergessen, auch Joe Biden hat der Irak-Invasion zugestimmt.
This resolution, though still imperfect, deserves our support, and let me explain why. I'll vote for this because we should be support compelling Iraq to make good on its obligations to the United Nations.
Und auch sozusagen mit diesem hohen Ton, die werden wir sozusagen schon demokratisch machen. Aber ohne es jetzt zu sehr zu verkürzen, was man sagen kann, ist, die Amerikaner sind im Irak in ein konfessionelles Wespennest hineingetreten, in einen Sumpf, in ein wahnsinnig komplexes Gebilde und haben damit Eruptionen ausgelöst, die übergeschwappt sind. Man kann sich kaum vorstellen, wie ruhig die Leute, die das damals in die Wege geleitet haben, heute schlafen können. Wenn man sich anschaut, was für unglaubliche Folgen da geblieben sind. Ja, Afghanistan ist etwas anders, aber bei Afghanistan sind wir eben auch noch lange nicht am Ende der Geschichte. Die Amerikaner sind am Ende ihrer Geschichte, aber die Region ist es nicht.
Die Chinesen nicht? Die sind am Anfang der Geschichte in Afghanistan. So zumindest kommt es einem vor, wenn man momentan die Medien durchforstet nach Nachrichten. Und du hast mir vor Jahren schon das Projekt der neuen Seidenstraße nahegebracht, was China auf lange Sicht plant und durchführt. Und ich möchte gerne wissen, bitte verzeih mir meine geografischen und geschichtlichen Schwächen in diesem Punkt, inwiefern führt die Seidenstraße auch durch Afghanistan? Oder vielleicht genauer formuliert, muss sie durch Afghanistan führen?
Ich glaube, sie führt nicht direkt durch Afghanistan. Sie hat mal, die historische Seidenstraße hat tatsächlich über dieses kleine Zipfelchen oben an diesem, wenn man sich die afghanische Karte anschaut, die hat ja ein ganz merkwürdiges Ende im äußersten Nordosten. Das schaut so aus wie so ein Pfannenstiel praktisch. Der Grund dafür war, dass das zaristische Russland und das britische Empire quasi diesen Puffer da wollten. Nichts anderes war Afghanistan aus deren Idee sozusagen zwischen Britisch-Indien und Zentralasien. Und da im äußersten Nordosten dieses Pfannenstiels da oben grenzt Afghanistan an China. Das wäre sozusagen der einzige Übergang, den China direkt nach Afghanistan haben könnte, wenn die Seidenstraße dort durchführen würde. China denkt aber in diesem Punkt, wie in so vielen anderen, deutlich größer und geht sozusagen nicht auf dieses eine Tal da im Pamir zu, sondern der ganz große Plan Chinas ist, der geht eigentlich durch Pakistan, über sozusagen die legendären Karakoram Highway. Und die Grundidee ist, China verbindet sich über Pakistan und Afghanistan hinunter an das Arabische Meer. Hängt damit zusammen, dass die Chinesen in der permanenten Sorge leben, dass ihnen irgendwann einmal die Nachschubwege, also die Energienachschubwege über Singapur, Straße von Malakka und so weiter von den Amerikanern abgeschnitten werden könnten. Und deswegen suchen sie nach Wegen, sowohl aus China hinaus als auch nach China hinein als Handelskorridor. Und da wäre ihnen natürlich sehr recht, sie könnten über Pakistan dort hinübergehen. Dort haben sie große Pläne. Dort sollen Straßen gebaut werden, Eisenbahnen, Pipelines, also Energie rein, Waren raus. Das ist die Grundidee. Und insofern liegt Afghanistan nicht direkt auf der Seidenstraße, aber an einer entscheidenden Weiche, die diese neue Seidenstraße hinunterführen. Und deswegen ist Afghanistan wichtig, auch für dieses große Seidenstraßenprojekt.
Das heißt, China hat Interessen in der Region, die aber nicht unbedingt Afghanistan mit einschließen. Aber vielleicht auch, höre ich daraus.
Sich vorzustellen, dass quasi an der Flanke dieses Riesenkorridors, der für sie wirklich eine große Rolle spielt, ein Land ist, das nicht und nicht zur Ruhe kommt, das ist für China ein großer Störfaktor. Die Chinesen haben sozusagen auch wirtschaftliche Pläne in Afghanistan, das ist seit langem bekannt, aber ich glaube, wird wiederum im Westen also sozusagen als zu grandios dargestellt. Es gibt eine gigantische Kupfermine nicht weit von Kabul, Mes-Ainak heißt die, und es gibt Ölreserven oben am Amudarya, also an der Grenze zu Zentralasien, und sicherlich sind die Chinesen daran interessiert, Aber viel vordergründiger oder viel, viel höher auf der Prioritätenliste steht zunächst die Sicherheitsfrage. Das ist das Hauptproblem. Sie wollen dort oben einfach Ruhe. Chinesen wollen eigentlich generell überall Ruhe. Und das ist ein Grund, warum sie mit Leuten reden, von denen man eigentlich nicht annehmen würde, dass das Gesprächspartner für die Chinesen sind.
Du hast jetzt schon ein paar Mal Pakistan angesprochen, ne? Und ich glaube, das kann nur bei dir oder bei Georg gewesen sein. Da habe ich gelernt, dass China und Pakistan doch relativ enge Bande verbinden. Wahrscheinlich auch, weil die Ideologie keine Rolle spielt. Ist das jetzt vielleicht anders, weil Pakistan ja bekanntermaßen sehr stark die Taliban unterstützt, oder fällt das unter den gleichen, wir sind interessensgebunden und nicht wertegebunden und uns ist das eigentlich egal, Hauptsache es kommt ein guter Deal dabei raus?
Das ist ein ganz kompliziertes regional- und geopolitisches Spiel darüber. Es ist eine Art Schach, aber wenn ich darf, versuche ich es mal, wie ich mir selber sozusagen erkläre oder wie ich es über Jahre jetzt beobachtet habe, kurz zu erklären. Es stimmt, China und Pakistan stehen einander nahe. Das hängt damit zusammen, dass sie einen gemeinsamen Gegner, im Falle Pakistans kann man sogar sagen Rivalen, um nicht zu sagen Feind haben, nämlich Indien. China hat ja, anders als Amerika, keine Verbündeten, nirgendwo auf der Welt. Also Allianzen ist China nie eingegangen. Wenn sie überhaupt einen Verbündeten haben, dann vielleicht Nordkorea. Aber allein Nordkorea macht ihnen so viel Kopfzerbrechen, dass sie auch aus Allianzen sich grundsätzlich gerne raushalten. Aber es stimmt, zu Pakistan haben sie ein gutes Verhältnis. Und da kommt nun wieder Afghanistan genau ins Spiel. Afghanistan war für Pakistan etwas, was Geostrategen oft einen Raum strategischer Tiefe nennen. Eine Art Stellvertreterland, eine Art Bande, über die Pakistan Indien stören wollte, wahrscheinlich auch immer noch will, oder zumindest Indien nicht zu groß zu werden lassen. Indien seinerseits übrigens auch. Es ist ja sehr interessant, die Pakistanis, das ist nicht nur ein Gerücht, sondern mindestens ein offenes Geheimnis, hat sehr enge Beziehungen zu den Taliban. Viele der Taliban, auch schon der allerersten Generation, wurden in den Madrasas, also den Koranschulen in Afghanistan ausgebildet. Der pakistanische Geheimdienst kennt die Taliban, sagen wir es mal so, so gut wie niemand sonst auf der Welt. Das heißt, Pakistan hat gute Beziehungen zu den Taliban. Als die Taliban gestürzt wurden 2001, gewann plötzlich Indien an Einfluss in Afghanistan. Indien stand in sehr guter Beziehung zu den afghanischen Regierungen, die unter den Amerikanern dort waren. Zuerst unter Karzai, zuletzt unter Ashraf Ghani. Als Ashraf Ghani nun gestürzt wurde und das Land fluchtartig verließ, war das vor allen Dingen eine sehr, sehr, sehr schlechte Nachricht für Indien.
And as the US and India talk about Afghanistan, the Chinese are already making their first moves. These are images of Taliban delegates meeting China's foreign minister Wang Yi. What's in it for Taliban? What are they doing in China?
Indien verlor praktisch den Partner, in den sie relativ viel Geld investiert hatten sogar. Also sowohl Indien als auch Pakistan haben Afghanistan als einen Raum strategischer Tiefe genutzt. Denn man darf nicht vergessen, wenn man auf die Landkarte blickt, unmittelbar angrenzend an Afghanistan liegt Kaschmir. Das pakistanische und das indische Kaschmir. Also es ist ein extrem fragiles Gebilde da oben. Und die Chinesen stehen etwas weiter abseits, aber sind grundsätzlich der pakistanischen Seite zugeneigter als den Indern, mit denen sie ein paar, ich glaube, 1000 Kilometer weiter östlich an der Himalaya-Grenze dort oben ja auch immer wieder Scharmützel haben und im letzten Jahr hatten. Also das indisch-chinesische Verhältnis ist gespannt. Ja, und was, wenn ich das sagen darf, weil ich 4-5 Mal da oben gewesen bin, das ist eine Landschaft da oben im Pamir, wenn man sich das anschaut, jedes Mal, wenn ich da oben war, dachte ich mir, ich komme mir vor, als würde ich durch ein Gemälde fahren. Also dort, wie soll ich sagen, stehen sich eine unfassbare landschaftliche Schönheit mit einem der schwierigsten geopolitischen Probleme oder einer der heikelsten geopolitischen Zonen überhaupt auf der Welt im Widerspruch zueinander. So, das ist sozusagen dieses Grundschach, das dort oben in dieser Region spielt. Und dann haben wir ja noch zwei Nachbarn.
Ja, und dann müsst du jetzt weiter das Schachspiel erklären, wie Iran mit ins Spiel kommt zum Beispiel.
Ja, wir können ja quasi sozusagen dem Uhrzeigersinn folgend über China, Indien, Pakistan zu Iran kommen. Iran hat ein kompliziertes Verhältnis zu Afghanistan. Es ist sich sozusagen kulturell nahe, Aber es ist eben religiös unterschieden. Iran, die führende schiitische Großmacht der Region, Afghanistan im Wesentlichen sunnitisch geprägt, und die Taliban sind sozusagen Radikalsunniten, die nun gerade die schiitischen kleinen Minderheiten, die es ja in Afghanistan auch gibt, besonders brutal misshandelt hat, die Hazara-Minderheit. Das heißt, anders als mit seinem westlichen Nachbarn Irak, in den Iran ein leichtes Spiel hatte, de facto einzurücken, als die Amerikaner dieses irakische Chaos auslösten, ist das Verhältnis zu Afghanistan kompliziert. Denn sie haben sozusagen keine Proxies, wie man auf Englisch sagt. Sie haben keine Stellvertreter dort, die sie gleich in Anspruch nehmen könnten, was im Irak überhaupt kein Problem war. Die Mehrheit des Irak ist ja schiitisch. Auch der iranische Geheimdienst unterhält natürlich Kontakte zu den Taliban. Auch die müssen mit denen reden. Es ist ja auch anders als Amerika. Amerika kann weggehen. Afghanistan ist buchstäblich am anderen Ende der Welt. All diese Staaten dort oben bleiben Nachbarn, egal was passiert und egal was sich politisch abspielt. Also Iran hat im Grunde gebündelt die Probleme, die praktisch alle Nachbarn haben, verschärft noch um diesen konfessionellen Widerspruch. Und die Probleme sind die Flüchtlinge, die aus Afghanistan kommen, aus iranischer Perspektive. Iran liegt wirtschaftlich da nieder. Sie haben ein massives eigenes Drogenproblem. Und der Drogenschmuggel aus Afghanistan, aus den westlichen Provinzen, ist natürlich sehr stark. Waffen, die herüberkommen. Also für Iran ist Afghanistan ein ganz, ganz großes Problem. Und wie im Falle Chinas, wie soll ich sagen, verblasst gegenüber all den Problemen, die sie mit diesem plötzlichen Abzug der Amerikaner haben, der eigentlich positive Effekt, dass ihr ultimativer Feind, nämlich Amerika, sich jetzt aus der Region zurückzieht.
Und fehlt noch Russland, ne?
Es fehlt Russland und es fehlen die zentralasiatischen Staaten. Turkmenistan hat eine Grenze zu Afghanistan, dann Usbekistan und Tadschikistan. Tadschikistan ist ein sehr armes Land. Usbekistan ist nicht ganz so arm. Turkmenistan hofft oder kommt vielleicht ein bisschen zu spät, um das Ölzeitalter noch wirklich auszukosten. Aber all diese drei Staaten haben im Grunde das gleiche Problem, das alle Nachbarn Afghanistans haben, nämlich dass sie eine islamistische Bewegung fürchten. Und das gilt auch für den Nachbarn der zweiten Reihe, Russland. Auch Russland hatte das Problem, dass tschetschenische Kämpfer in Afghanistan sich aufhielten. Als also der große Wash-up war nach 2001, landeten viele Tschetschenen auch in Guantanamo von den Amerikanern festgenommen. Und im Grunde geht das aus russischer beziehungsweise vorher sowjetischer Perspektive ja noch viel weiter zurück. War einer der Gründe, der vielen schlechten Gründe, warum die Sowjetunion seinerzeit dort einmarschiert ist. Man sieht kurzum, jetzt sind wir ja quasi reihum einmal alle Nachbarn praktisch durchgegangen, dass alle Nachbarn Afghanistans fürchten, dass das wieder ein Failed State wird, dass die Instabilität, die von dort ausgeht, wieder größer wird. Und auch wenn es uns irgendwie merkwürdig erscheint, wie können die da mit den Taliban reden? Aber es sind eben die Nachbarn, und man kann das auf eine Weise verstehen. Denn die Amerikaner, ohne nahe treten zu wollen, haben ja nun schließlich auch lange mit den Taliban geredet. Und zwar sogar ohne die eigene oder jedenfalls die afghanische Regierung, die unter ihrer Besatzung da de facto in Afghanistan herrschte, überhaupt an den Gesprächen zu beteiligen.
Prognosen sind immer schwierig, Bernhard, aber als Kenner der chinesischen Politik habe ich noch zwei, drei Szenarien, nach denen ich dich fragen möchte. Hältst du eine dauerhafte Beziehung zwischen der chinesischen Regierung und einer afghanischen, mit oder ohne Taliban-Beteiligung, für möglich? Eigentlich hast du es schon beantwortet.
Ja, in der Tat. Die Unbekannte in dieser Rechnung ist eine afghanische Regierung. Wir wissen nicht, wie die ausschauen kann. Im Moment, so kurz nach diesem Einschlag dieser Supernova da, wenn es eine afghanische Regierung gibt und die stabil ist, die Chinesen werden sich nicht einmischen darin, wie eine solche Regierung mit Menschenrechten, mit Frauenrechten umgeht. Das würde dem nicht im Wege stehen. Aber es gibt halt keine afghanische Regierung noch.
Hältst du einen Konflikt nicht nur unbedingt militärisch für möglich, wenn zum Beispiel die Taliban in einer Regierung oder in einer Machtposition in Afghanistan muslimische Regimegegner in Xinjiang unterstützen?
Ob es gleich zu einem Krieg kommt, das wage ich nicht vorherzusagen. Ich glaube nicht, dass China in Afghanistan einmarschieren wird oder sich auf ein militärisches Abenteuer dort einlässt. Ein amerikanischer General sagte mir, als ich ihn neulich interviewt habe, die Chinesen haben sich genau angeschaut, was wir Amerikaner im Irak und in Afghanistan gemacht haben. Sie haben gesehen, wie viele, auf Amerikanisch sagt man Trillionen, also wie viele Tausende von Milliarden Dollars wir dort ausgegeben haben. Das werden die Chinesen nicht tun. Da kann ich diesem amerikanischen General nur zustimmen. Auf jeden Fall wäre das das Ende einer Taliban-China-Connection, die sich jetzt sehr, sehr zaghaft, sehr, sehr vorsichtig anbahnt. Davon kann man sicher ausgehen, denn das ist die rote Linie, die China hat. Kein Überschwappen eines islamischen militanten Islamismus über unsere Grenzen.
Hältst du es für möglich, dass China nicht vorteilhaft aus dieser Gemengelage hervorkommt? Es kommt mir so vor, als wenn die sehr genau wüssten, was sie tun und vor allen Dingen auch die Muße der langfristigen Planung besitzen.
Die haben sie, und im Moment sieht es tatsächlich sozusagen so aus, als wären die Chinesen die perfekten Trittbrettfahrer, wie sie Obama einmal bezeichnet hat. Als würden sie sozusagen jetzt nur darauf warten, die Früchte zu ernten, die die Amerikaner aus Afghanistan nicht herausgebracht haben, Bodenschätze etc. Das, glaube ich, ist aber wäre eine zu simple Rechnung. So leicht wird dieses so wahnsinnig komplizierte Land nicht sein, dass China da als Sieger hervorgeht. Ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, alle Nachbarstaaten, auch die Amerikaner, auch wir Europäer, aber vor allen Dingen natürlich die Afghaninnen und Afghanen selber, sind Verlierer. Und auch China ist kein Sieger in dieser Konstellation, sondern auch die chinesische Führung wird froh sein, wenn sie nicht zu viel dort oben verliert und auch nur ein Modikum an Stabilität dort an seiner Westgrenze erhalten kann.
Nun gehen wir in die dritte Woche nach dem Machtwechsel in Kabul. Sowohl China als auch Russland haben sich in diplomatischen Tönen für eine stabile politische Lage in Afghanistan ausgesprochen. Und sie haben sich selbst als Vermittler angeboten, wie übrigens auch die USA. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Bernhard Zandt für den Late-Night-Talk zwischen zwei weit entfernten Kontinenten unserer gemeinsamen Welt. Und Philipp Fackler für den guten Ton in dieser Episode. Insbesondere danke ich auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle Podcasts des Spiegel und alle Audio-Stories finden Sie natürlich immer auf spiegel.de, und in Ihrer bevorzugten Podcast-App finden Sie die Möglichkeit, sie zu abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Ihr Olaf Häuser.